Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu dem Thema Pflegefamilien und Pflegekinder und Recht. Dazu haben wir wieder eingeladen Rechtsanwältin Regina Scherf aus Köln. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und zertifizierte Verfahrensbeiständin. Wir haben schon zwei Folgen produziert in dieser Reihe Pflegefamilien und Recht. In der ersten Episode hat sich Frau Scherf und ihre Arbeit als Rechtsanwältin vorgestellt und hat Familien den Weg beschrieben, wie sie am besten einen Anwalt einschalten können. In der zweiten Folge haben wir uns mit der sogenannten Verbleibenssicherung bzw. Verbleibensanordnung beschäftigt. In der heutigen Folge soll es um Konflikte mit Jugendämtern oder mit anderen öffentlichen Kassen gehen und welcher Umgang sich dafür am besten eignet. Mein Name ist Bertram Kasper und ich arbeite beim St. Elisabeth-Verein in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien. Mit einigen Kollegen produzieren wir seit April 2020 diesen Podcast Pflegefamilien Deutschland. Es sind schon weit über 20 Episoden erschienen und er ist auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen zu hören. Wir veröffentlichen jeden zweiten Freitag um 8 Uhr morgens eine neue Folge. Ich selbst arbeite schon seit 33 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und davon fast die Hälfte der Zeit im Pflegekinderbereich. Aktuell betreuen wir bei uns über 124 Familien mit fast 190 Kindern. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Frau Regina Scherf, wenn Sie sich bitte unseren Hörerinnen vorstellen.
Ja, vielen Dank, Herr Kasper. Mein Name ist Regina Scherf und ich bin Fachanwältin für Familienrecht, selbstständig tätig in Köln mit meiner Kanzlei. Ich habe einen Schwerpunkt, also mache Familienrecht, aber mein besonderer Schwerpunkt liegt im Kindschaftsrecht und da dann insbesondere auch nochmal in der Vertretung von Pflegeeltern und Pflegekindern.
Mhm. Mhm. Genau. Und heute wollen wir ja über, glaube ich, ein nicht so ganz leichtes Thema sprechen, was aber durchaus auch in Ihrer Praxis vorkommt. Es soll nämlich darum gehen, wie gehe ich am besten mit Konflikten, ich sag mal im weitesten Sinne mit Kostenträgern um, wenn ich die als Pflegefamilie habe.
Dazu muss man sich zunächst einmal, wenn es um die Konflikte im Allgemeinen geht, ist natürlich zu sagen, dass Pflegefamilien sich selbst als in der Weise begreifen müssen, dass sie das Jugendamt sie beauftragt, tätig zu werden. Mhm. Das Jugendamt hat die Pflicht, Kinder zu schützen. Das ist ein Auftrag, den das ein Jugendamt nach dem Grundgesetz hat und der Schutzauftrag des Staates, den die Jugendämter eben für den Staat durchführen. Und da in dieser Kette ist der ist die Pflegefamilie für das Jugendamt tätig. Mhm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass das Jugendamt der Auftraggeber der Pflegefamilien ist. Mhm. Und so muss sich die Pflegefamilie auch begreifen. Mhm. Ich würde ganz dringend davon abraten, in Konfrontation mit den Jugendämtern zu gehen. Mhm. Das erlebe ich häufiger bei Pflegefamilien, die schon sehr lange tätig sind, vielleicht auch ein sehr unkompliziertes Verhältnis zum Jugendamt haben. Und dann ein Stück weit sehr eigenmächtig für sich agieren. Und wenn dann möglicherweise ein Wechsel im Jugendamt stattfindet oder plötzlich Schwierigkeiten auftauchen, die vorher so nicht vorhanden waren, dann passiert es oftmals, dass dann aus dieser Position heraus Konflikte mit Jugendämtern auftreten. Mhm. Weil aus Sicht des Jugendamtes dann vielleicht die Familie zu eigenmächtig agiert und sich aus Sicht des Jugendamtes da vielleicht Rechte rausnimmt, die ihr so nicht zugedacht sind. Mhm,
genau. Also das heißt, ich finde ganz wichtig, dass Sie nochmal diesen Vorspann sagen, wie das Verhältnis quasi ist, man könnte ja auch sagen, das Vertragsverhältnis.
Ja.
Gell? Und dass sie quasi auch darauf setzen, und das wurde ja auch schon in unseren anderen Folgen deutlich, dass sie darauf setzen, auf Kooperation und Zusammenarbeit.
Genau, das sollte in jedem Falle die Marschrichtung sein, mhm, zugunsten und zum Wohl des Kindes. Manchmal, mhm, funktioniert das so nicht. Mhm. Und dann muss man natürlich auch in Konfrontation mit dem Jugendamt gehen. Das sollte man aber als Pflegeeltern sehr, sehr vorsichtig tun. Und an dieser Stelle würde ich immer ganz dringend dazu raten, einen Anwalt einzuschalten, mhm, dass der Anwalt da als Puffer fungiert und eben das ein Stück weit eben auch von der Pflegefamilie abfedert.
Mhm, genau. Wenn es jetzt zu so einem Konflikt kommt, aus Ihrer Erfahrung als Anwältin, was sind denn so typische Konflikte, die da vorkommen können?
Es kann sein, dass aus Sicht des Jugendamtes ein möglicher Konflikt wäre, dass das Jugendamt eine andere Vorstellung davon hat, was künftig mit dem Pflegekind passieren soll. Beispielsweise, mhm, dass aus Sicht des Jugendamtes ein Wechsel in eine Einrichtung stattfinden soll oder in eine andere Art von Pflegeverhältnis, die aus Sicht des Jugendamtes dem Bedarf des Kindes mehr gerecht wird. Das ist eine Konstellation. Mhm. Eine andere wäre die, dass das Jugendamt den Eindruck gewinnt, diese Fälle gibt es eben auch, dass gerade in der Pflegefamilie das Kind Schaden nimmt. Ob zu Recht, mhm, oder nicht zu Recht, will, mhm, möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht, klar, ausführen. Ne? Gibt, mhm, es gibt beide Konstellationen. Tatsächlich treten natürlich auch in Pflegefamilien Probleme auf. Mhm. Und es gibt Konstellationen, die ja dem Kindeswohl schaden können. Das wäre eine mögliche Variante, aber auch, mhm, dass das Jugendamt die Rückführung zu den Eltern unterstützt.
Mhm. Genau. Gibt es auch Konflikte zu Kosten? Also wenn Pflegeeltern zum Beispiel etwas beantragen, eine Beihilfe, und die abgelehnt wird, kommt sowas, ja, auch vor?
Ja, eigentlich, die Pflegeeltern haben ja kein Antragsrecht, mhm, in dem Sinne. Mhm. Die Hilfen nach dem SGB VIII, das ist das Gesetzbuch, in dem die Hilfen zur Erziehung verankert sind, die Jugendhilfe und Kinder- und Jugendhilfe, die ist aufgehangen oder verankert als Hilfe zur Erziehung. Mhm. Und diese Hilfe zur Erziehung können nicht die Pflegeeltern beantragen, sondern die Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten des Kindes. Das heißt im Regelfall die Eltern oder, wenn die Eltern kein Sorgerecht mehr haben, ein Vormund. Mhm. Das heißt, die Konstellation, dass Pflegeeltern selber Hilfen beantragen können, die gibt es so eigentlich gar, mhm, nicht. Pflegeeltern können ihren Bedarf natürlich zum Ausdruck bringen, mhm, und in einem guten Verhältnis wird diesem Bedarf dann wahrscheinlich auch gerecht, mhm, werden, indem man tatsächlich dann auch Hilfen zugunsten der Pflegeeltern installiert. Es ist aber aufgehangen immer als Hilfe zur Erziehung für die Eltern.
Mhm, genau, ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, es gibt bei manchen Jugendämtern noch die sogenannten Vereinbarungen zu Nebenleistungen, ja, also wo dann Zuschüsse beantragt werden können, zum Beispiel für eine Konfirmation oder für ein Fahrrad oder so. Gibt es da aus Ihrer Erfahrung Beispiele, wo es quasi zu Unstimmigkeiten kommen kann?
Das habe ich ehrlich gesagt selten erlebt. Mhm. Ich bin eher aus meiner Wahrnehmung heraus, ist es in gut funktionierenden Pflegeverhältnissen oftmals so, dass die Pflegeeltern bereit sind, weit über ihre ihr persönliches, sag ich mal, Budget, mhm, dafür zu opfern, selbst in Vorleistung zu treten oder beziehungsweise Kosten zu übernehmen, zu denen sie eigentlich nicht verpflichtet wären. Ja. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man jetzt tatsächlich ein Kind in die Familie integriert hat und für dieses Kind sorgen möchte und womöglich auch eigene Kinder noch in der Familie da sind, wird oftmals kein Unterschied gemacht. Mhm, die Familien, genau, Pflegefamilien geben dann eben Geld für ihre Pflegekinder aus, als wären es die eigenen, und oftmals leisten sie mehr, als sie da tatsächlich vom Gesetz wegen tun müssten. Mhm. Aber bei einer guten Integration erfahrungsgemäß läuft das oft so, tatsächlich.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung als Träger, der wir ja Pflegefamilien beraten.
Ja.
Ist es auch genau unsere Erfahrung. Das können wir also zu 100% bestätigen, dass da die Bereitschaft bei Pflegefamilien unheimlich groß ist, dann da selber in die Bresche zu springen, sozusagen.
Ja. Ja. Also das kann man durchaus natürlich auch kritisch sehen, mhm, wobei das Kind natürlich ganz klar profitiert. Mhm. Wenn man aber sieht, wie teuer im Prinzip die Unterbringung in einer Heimeinrichtung ist oder in einer anderen Wohnform, das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis, mhm, zu den Kosten, die bei einer Pflegefamilie auflaufen, deshalb oder entstehen. Deshalb müsste man eigentlich meinen, dass Jugendämter sehr bereitwillig zusätzliche Kosten bezahlen. In der Praxis erlebe ich aber meistens so, dass die Pflegefamilien diese Kosten erst gar nicht geltend machen gegenüber dem Jugendamt.
Ja, genau.
Jedenfalls bin ich da sehr selten mit beauftragt, wobei ich auch sagen muss, dass mein Schwerpunkt jetzt nicht unbedingt in der wirtschaftlichen Jugendhilfe liegt.
Wenn Sie mal überlegen aus Ihrer Erfahrung, gibt es so ein Beispiel, wo Konfliktlösung gut gelungen ist?
Ja, die gibt es vielfältige.
Ja.
Ja, tatsächlich gibt es durchaus Verhältnisse, die erstmal angespannt waren oder wo eine angespannte Situation entstanden ist und wo dann auch teilweise unter meiner Mitwirkung dann wieder eine Situation geschaffen wurde, dass Konflikte ausgesprochen wurden und bereinigt wurden und dann im Endeffekt wieder im Guten miteinander gearbeitet werden konnte. Das habe ich jetzt zuletzt erst in der vergangenen Woche erlebt. Das Jugendamt hatte in dem Fall vor, ein dreijähriges Mädchen aus einer Pflegefamilie herauszunehmen. Es war nur ursprünglich als Bereitschaftspflegeverhältnis installiert. Und dann zog sich das aber über ein sehr kompliziertes Sorgerechtsverfahren mit den Eltern so lange hin, dass im Endeffekt das kleine Mädchen fast 2 Jahre in dieser Bereitschaftspflegefamilie war. Und das Jugendamt hat zunächst mal auf den Verbleibensantrag meiner Mandanten sehr ungehalten reagiert. Es sei doch vertraglich abgemacht gewesen, dass das Kind in eine andere Familie wechselt und das sei jetzt nun mal die Aufgabe der Pflegeeltern, es loszulassen, damit es woanders Fuß fassen könne. Und wir saßen dann auch tatsächlich vor Gericht und der Richter hat dann aber dem Jugendamt relativ deutlich gespiegelt, was er von dieser Sichtweise hielt. Ja. Und nach langem Ringen in der Verhandlung ist man dann am Ende tatsächlich dazu gekommen, wieder einen neuen guten Weg zu beschreiten. Wir haben dann noch eine gute halbe Stunde eher noch länger vor der Türe gestanden und man merkte, das Verhältnis zwischen Jugendamt und Pflegefamilie war wieder deutlich entspannter. Und man konnte durchaus wieder positiv in die Zukunft gucken und merken, dass da eine Grundlage geschaffen wurde, auf der man wieder anknüpfen konnte und in Zukunft auch wieder gut zusammenarbeiten konnte.
Ja, das hört sich gut an und ich finde, das ermutigt auch, dann mal den Weg unter Umständen zu gehen, sich auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, zu kabbeln und auch zu gucken, ja, wie kann ich denn tatsächlich zu meinem Recht auch kommen? Und Sie haben ja eingangs geraten, auch sich dann in so einer Situation tatsächlich einen Anwalt zu nehmen, damit die Pflegefamilie nicht so in dieser Schusslinie steht, genau. Sozusagen. Mhm. Ja, Sie haben das Wort Puffer benutzt, gell? Dass ein Anwalt da auch ein bisschen so eine Abpufferleistung erbringt.
Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also das ist oftmals meine Erfahrung. Auch wenn Jugendämter manchmal zunächst eben nicht unbedingt positiv darauf reagieren, wenn ein Anwalt hinzugezogen wird, da teilweise auch Vorwürfe gemacht werden, warum ziehen Sie denn jetzt einen Anwalt hinzu oder warum schalten Sie jetzt das Gericht ein? Mhm. Ich habe das sogar auch schon in Stellungnahmen gegenüber dem Gericht gelesen, dass jetzt eben aufgrund der Tatsache, dass ein Anwalt eingeschaltet wurde, eine weitere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt jetzt ja nicht mehr möglich sei aus Sicht des Jugendamtes. Aber das ist natürlich Unsinn. Mhm. Dass die Möglichkeit, sich an Gerichte zu wenden, insbesondere über den Verbleibensantrag oder Rückführungsantrag und Anwälte einzuschalten, die sieht der Gesetzgeber vor. Und ich kann nicht erkennen, warum man, wenn man von seinem Recht Gebrauch macht und von dem, was der Gesetzgeber vorsieht, Gebrauch macht, dann irgendwie dem ganzen System Schaden zufügen sollte. Das ist, finde ich, eine etwas kuriose Sichtweise.
Stimmt, ja. Genau, und ich habe ja bei Ihnen auch rausgehört, dass es so ist, dass, ja, wie soll ich sagen, dass die Möglichkeit, wenn ich die quasi nutze, das Gericht oder eine Anwältin einzuschalten, dann mache ich das ja nicht, weil ich das jetzt unbedingt will, sondern weil ich ja merke, ich kriege wahrscheinlich die Kooperation im Moment auf eine andere Art und Weise mit dem Partner auf der anderen Seite nicht so hin. Sonst würde ich ja nicht zu dem Schluss kommen, mir Beistand zu holen.
Ja, ganz genau.
Genau, also da muss ja schon irgendwo ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen sein, sonst wird ja keine Familie überlegen, einen Anwalt zu engagieren.
Ja, es sei denn, auch das ist ja eine denkbare Konstellation, dass jetzt nicht unbedingt das Jugendamt auf der in Anführungsstrichen Gegenseite steht, sondern vielleicht an der Seite mit den Pflegeeltern um den Verbleib des Kindes kämpft, mhm, und man dann eben gemeinsam im Prinzip die leiblichen Eltern oder das den Rückführungsantrag der leiblichen Eltern kritisch sieht, genau, und für einen Verbleib des Kindes kämpft. Auch diese Konstellation gibt es.
Richtig, genau. Da sprechen wir ja in einer weiteren Episode nochmal ein bisschen ausführlicher, ja, weil das ja auch ein ganz emotionales Thema ist für Pflegeeltern und Herkunftseltern und die Kinder.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Gibt es im Bereich von Pflegekindern, die eine Behinderung haben, aus Ihrer Erfahrung öfter Konflikte?
Ich kann das überhaupt nicht bestätigen für Pflegekinder mit körperlichen Behinderungen.
Ja.
Da bin ich in meiner Praxis eigentlich so gut wie gar nicht mit konfrontiert worden. Wo ich allerdings deutliches Konfliktpotenzial sehe, ist bei Kindern mit einem fetalen Alkoholsyndrom.
Ja.
Also das ist tatsächlich etwas, was einen ganz großen Raum einnimmt und wo ich in einer Häufung mit konfrontiert werde. Ich weiß nicht, ob die repräsentativ ist. Ich kenne keine Zahlen dazu, aber auf mich macht es den Eindruck, als sei das tatsächlich ein ganz großes Problem.
Ja. Und was taucht da genau auf? Weil bei uns ist es auch so, dass quasi die Anfragen von Kindern mit dem fetalen Alkoholsyndrom, die nehmen tatsächlich zu. Und auch die Folgeschäden, die dadurch durch den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft entstehen, die sind zum Teil wirklich gravierend.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Mhm. Also zum einen erlebe ich leider immer wieder, dass diese Diagnose nicht gestellt wurde, obwohl die Jugendämter doch deutliche Indizien dafür vorliegen haben, dass so etwas möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Mhm. Beispielsweise, dass man über die leiblichen Eltern oder die Mutter weiß, dass sie drogenabhängig war dann und tatsächlich dann auch die Kinder teilweise kurz nach der Geburt entgiften mussten tatsächlich. Und da lehrt doch die Erfahrung, dass mit harten Drogen oder mit Drogen überhaupt auch oftmals einen Alkoholkonsum einhergeht. Lebe ich aber leider oftmals von den Jugendämtern, dass da gar nicht drauf geguckt wurde. Man wisse darüber nichts. Die Mutter habe eben nur gesagt, dass sie Drogen konsumiert. Von Alkohol sei nie die Rede gewesen. Und dann tauchen bei den Kindern über kurz oder lang Probleme auf. Und leider habe ich es oft erlebt, dass dann diese Probleme den Pflegeeltern angelastet wurden. Dass überhaupt kein Zusammenhang dazu gesehen wurde, dass das in irgendeinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum der Mutter gesehen wird, sondern tatsächlich die dann auftretenden Schwierigkeiten oder das Jugendamt den Blick darauf gewinnt, dass die auftretenden Schwierigkeiten mit den Pflegeeltern in Zusammenhang stehen können. Oder aber die andere Variante, man sieht schon, dass ein Zusammenhang besteht oder hier vielleicht ein fetales Alkoholsyndrom besteht und sieht dann aber die Pflegeeltern als überfordert mit dieser Situation an und sieht das dann als Grund dafür an, das Kind aus der Pflegefamilie rausnehmen zu müssen, weil es ja an anderer Stelle von Profis viel besser erzogen werden könne. Also diese Konstellationen habe ich leider relativ häufig und das ist natürlich bitter, muss man sagen.
Ja, klar, und aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es ja oft dann so sein kann, wenn die Familien entsprechend unterstützt würden, wenn sie so ein Kind mit dieser Geschichte haben, dass sie das dann auch gut hinkriegen würden, gell? Und dass dann eben nicht unbedingt das Kind aus der Familie gehen müsste in eine Einrichtung, sondern eben da bleiben könnte.
Es gibt ganz unterschiedlich. Ich bin ja kein Mediziner, aber ich bin doch in engem Kontakt eben mit einigen Familien und auch einem Verein hier in Köln, der tatsächlich auch sich darauf spezialisiert hat, Familien mit Kindern, die an FAS oder FASD oder von FAS oder FASD betroffen sind, zu begleiten, und so dass ich da im Laufe der Zeit schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, also dass man jetzt sagen kann, es ist immer die gleiche Ausprägung und immer die gleichen Probleme, das ist so nicht der Fall. Es gibt auch abgeschwächte Formen dieses Syndroms, aber es gibt auch typische Verhaltensweisen und typische Auffälligkeiten. Und natürlich ist das eine ganz große Herausforderung für Pflegeeltern, das muss man ganz klar sagen. Und insbesondere auch nochmal in der Pubertät. Ich erlebe immer wieder, dass dann gerade in der Pubertät die Familien tatsächlich vor extreme Schwierigkeiten gestellt werden, sodass sie wirklich alle ihnen zur Verfügung stehende Kraft für sich und das Kind benötigen und Unterstützung brauchen. Wenn dann noch das Jugendamt in dieser Situation quasi zum Gegner wird und man mit oder gegen das Jugendamt kämpfen muss, um für den Verbleib des Kindes in der Familie zu sorgen, dann geraten natürlich oder kommen viele Pflegefamilien an ihre Grenzen.
Genau.
Das ist ganz bitter. Und man muss natürlich auch sehen, so wurde mir das jedenfalls gesagt und aus meiner Erfahrung ist das auch so, dass es keine auf FAS oder FASD spezialisierten Einrichtungen für diese Kinder gibt. Man hat wohl auch versucht, gleich betroffene Kinder gemeinsam in einer Heimeinrichtung unterzubringen, sind gescheitert, weil man ganz klar sagen musste, das birgt einen Sprengstoff, dem auch Profis nicht Herr werden. Insofern tendiert man eher dazu, einzelne betroffene Kinder in einer Heimeinrichtung unterzubringen. Aber auch da lehrt die Erfahrung, dass ältere Kinder in diesen Heimeinrichtungen untergehen und auch keine Bindungen mehr entwickeln können. Und man eigentlich froh sein muss, wenn es Bindungen in der Familie gibt, in der Pflegefamilie gibt, und alles dafür tun sollte, diese Bindung zu erhalten, möglichst lange.
Richtig. Und es gibt ja auch wirklich gelungene Beispiele von Pflegeeltern, die mit diesen Kindern gut zurechtkommen, also und auch tatsächlich Wege finden, das Leben so zu gestalten, dass es für alle Beteiligten machbar ist.
Ja, die gibt es.
Die gibt es, genau.
Und man sollte im Prinzip wirklich dankbar sein, wenn es Pflegeeltern gibt, die sich dieser großen Herausforderung stellen und das mit dieser Kraft und Liebe die Kinder begleiten. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn Jugendämter diesen Pflegeeltern dann das Leben schwer machen, statt sie zu unterstützen. Also das finde ich wirklich ein Beispiel für misslungene Jugendhilfe, muss ich an der Stelle sagen, wenn ich das
klar
erlebe.
Ja.
Eine wirkliche Katastrophe.
Stimmt, ja. Wir machen ja immer wieder Fortbildung auch mit der Gisela Michalowski von FASD Deutschland für unsere Pflegefamilien, weil wir denken, dass das eben so wichtig ist. Und das ist ja auch eine Kollegin, die quasi ja viel Erfahrung hat im Leben mit Pflegekindern, die eben FAS oder FASD haben. Und da sieht man, dass es eben gelingen kann, sage ich mal.
Und es muss auch mehr Aufklärung stattfinden. Ich bin oftmals wirklich erstaunt, dass diese Schwierigkeit oder diese Erkrankung, ist es ja nicht, aber ein Syndrom so oftmals nicht erkannt wird. Es gibt Jugendämter, die sehr gut geschult sind, aber ich habe tatsächlich auch Fälle erlebt, wo ich als Anwältin dann angeregt habe, dann eine Diagnostik durchzuführen und tatsächlich dann sich im Rahmen dieser Diagnostik mein Verdacht bestätigte. Und das ist ja eigentlich wirklich ein Unding, dass die Anwältin das anregen muss, wo doch hier Fachpersonal beim Jugendamt da eigentlich viel besser geschult sein müsste, als es bei mir der Fall ist.
Genau, ja. Genau, das deutet ja an, dass es natürlich Konflikte geben kann. Das ist klar, so ist auch irgendwie das Leben. Was würden Sie denn so, wenn wir so langsam zum Ende kommen zu diesem Thema, was würden Sie denn Pflegefamilien raten, wünschen, wenn es eben doch mal zu einem Konflikt kommt? Wenn wir das nochmal so ein bisschen aus Ihrer Brille zusammenfassen.
die Zeit im Rahmen der Hilfeplangespräche nutzen, um tatsächlich mit dem Jugendamt in einen guten Austausch zu kommen und da auch deutlich zu machen, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam eben das Wohl des Kindes im Auge hat. Also, dass man tatsächlich sich im optimalen Fall eben an der Seite des Jugendamtes und wenn es noch besser läuft, gemeinsam mit den leiblichen Eltern in der Rolle sieht, das Kind bestmöglich zu unterstützen. Mhm. Also das ist aus meiner Sicht dann natürlich gelungene Jugendhilfe und die gibt es auch.
Mhm. Genau, also Fokus tatsächlich auf das Kind.
Ja.
Und quasi die eine Balance zu finden im Zusammenspiel mit den anderen Beteiligten, ja, dass ich für mich selber sozusagen auch immer wieder mich reflektiere als Pflegemutter, Pflegevater, ist das jetzt das Wohl des Kindes, passt das in diese Richtung auch tatsächlich?
Genau. Sich seiner Rolle auch bewusst bleiben.
Genau.
Also man ist tatsächlich Pflegeeltern, man vergisst das ganz gerne mal, weil für das Kind wäre es natürlich besser, wenn man tatsächlich möglichst viele leibliche Eltern oder das Verhältnis so eng gestaltet, dass es dem einer natürlichen Familie möglichst nahe kommt. Aber man hat natürlich eine andere Funktion als Pflegeeltern. Das darf sich vielleicht nicht im Verhältnis gegenüber dem Kind deutlich machen, aber im Verhältnis gegenüber dem Jugendamt muss man sich dessen, glaube ich, schon klar sein, was die eigene Rolle ist.
Ja, richtig. Und das fällt natürlich dann schwer, wenn die eigenen Emotionen und die eigene Bindung an das Kind so ist, wie sie ist sozusagen oder wie man sich das auch wünscht, dass man eben Familie herstellt. Und deswegen ist es gut, wenn man sich bewusst macht, wie eigentlich das Verhältnis ist und was der Auftrag sozusagen für mich als Pflegefamilie tatsächlich ist.
Genau. Und auch ein Grund, eben dann möglichst bei Konflikten möglichst früh eine Person einzuschalten, die sich da vielleicht das ein bisschen anders reflektiert und nochmal hilft, dass man da nicht, dass das ganze System nicht in Schieflage gerät.
Genau, da kommt so ein Blick von außen dann rein, der dann hilft, da manche Dinge zu relativieren.
Ja.
Ja, super. Dann sage ich für heute herzlichen Dank und habe mich gefreut, dass wir wieder miteinander ein weiteres Thema besprechen konnten. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für Pflegeeltern. Ich finde auch so klasse, welche, wie soll ich sagen, integrierende Haltung sie vertreten als Anwältin. Das gefällt mir total gut. Und ich glaube, wenn man an die Kinder denkt, ist das eben auch eine gute Haltung, um für Kinder bestmögliche Bedingungen zu schaffen.
Da freue ich mich, dass Sie mir das so spiegeln. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Scherf. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.